Ja, die Frage ist natürlich, was denkt ihr über die Studie?
Stefan, du weißt ja, was an dieser Stelle kommt.
Javid hat zugehört.
Cardio Quartett. Der erste Podcast, der sich jederzeit und überall informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Cardio Quartett. Mein Name ist Stefan von Helink, Oberarzt an der Uniklinik in Göttingen. Gemeinsam mit mir begrüßen Sie Xenia Stach. Sie ist Oberärztin an der Uniklinik in Mannheim.
Hallo zusammen.
Marvin Schwarz, er ist niedergelassener Kardiologe in der Oberpfalz.
Hallihallo.
Und natürlich Javid Hashemi vom Virchow-Klinikum der Charité in Berlin.
Hallo, hallo.
In diesem Podcast stellen wir Ihnen alle zwei Wochen zwei aktuelle Publikationen vor. Sie bekommen damit in aller Kürze einen kompakten Überblick über die neuesten Erkenntnisse aus der Kardiologie. Dies ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der hier vorgestellten Publikationen entscheiden aber ausschließlich wir vier. Und damit gehen wir wieder direkt in Medias Res und Javid hat Danger Shock vorbereitet.
Genau, ich darf die Danger Shock Studie vorstellen. Eine Studie, die ursprünglich in Dänemark geplant und durchgeführt wurde und dann erweitert wurde auch auf deutsche Sites. Eine Studie, die untersucht hat, ein Phänomen, was wir aus dem klinischen Alltag häufig kennen. Der Patient hätte es ohne Mechanical Secondary Support nicht geschafft, ist doch eindeutig klar. Und ob das denn wirklich so eindeutig ist und ob das mir hilft, das wurde in dieser Studie untersucht. Die Kolleginnen und Kollegen haben nicht kardiogenen Schock per se, sondern einen infarktbedingten kardiogenen Schock untersucht, also Patientinnen und Patienten, die mit einem Infarkt aufgenommen wurden, einem STEMI aufgenommen wurden und dann einen kardiogenen Schock entwickelt haben. Der kardiogene Schock wurde definiert als Hypotension, also systolischen Blutdruck unter 100 oder die Notwendigkeit, einen Vasopressor zu geben oder eine Endorganhypoperfusion mit einem Adrenalin-Laktat von 2,5 Millimol pro Liter oder größer halt und dem Nachweis einer Pumpfunktion, einer EF, linksventrikulären Pumpfunktion von 45 oder kleiner. Wenn diese Patienten also den STEMI hatten und die haben dieses kardiogene Schock aufgezeigt, wurden sie randomisiert in eine Gruppe, die halt eine Impellerpumpe bekommen hat, eine mikroaxiale Flowpump, die das Blut aus dem linken Ventrikel in die Aorta gepumpt hat oder halt nicht. Ja, entsprechend konnte man diese Studie nicht verblinden. Ja, es war so eine Open-Label-Studie, was das angeht. Die Patienten mussten entweder bei Aufnahme schon den kardiogenen Schock aufzeigen oder konnten halt sagen, bis 12 Stunden nach der Versorgung im Katheterlabor den kardiogenen Schock aufzeigen. Das war das Fenster, in dem diese kardiogene Schock qualifying war, um in der Studie teilzunehmen. Dann wurden sie randomisiert und gleich nach Randomisierung, das heißt entweder im Herzkatheterlabor oder halt bis zu 12 Stunden nach der Versorgung im Herzkatheterlabor, wurden die Patienten eingeschlossen. Dann haben sie entweder eine Impeller bekommen oder halt nicht. Untersucht wurde das Ergebnis dieses Setups nach 180 Tagen. 180 Tage danach sollte evaluiert werden als primärer Endpunkt Tod jeglicher Ursache. Ja, und das haben die Kolleginnen und Kollegen geschafft aufzuzeigen, und zwar einen Vorteil für die Impellergruppe um 26%. Und jetzt Obacht, das 95% Konfidenzintervall geht von 0,55 bis ganz knapp an die 1, bis 0,99 mit einem P-Value von 0,04. Ja, also formell ist das eine positive Studie. Aber die Frage ist, vertrauen wir den Ergebnissen so sehr, dass wir die Studie uns dazu anleitet, jetzt bei all diesen Patienten, die diese Kriterien erfüllen, auch eine Impeller jetzt einzusetzen? Und ich glaube, da müssen wir Vorsicht walten lassen. Alle Annahmen der Kolleginnen und Kollegen trafen doch in großen Teilen zu. Also man ging davon aus, dass 60% der Patientinnen und Patienten in dem nicht Impellerarm versterben werden. Etwa 45% der Patienten im Impellerarm werden versterben, also ein Vorteil hier von 15% nominell. Und das zeigte sich hier halt auch in der Studie, zeigte sich eine absolute Risikoreduktion von knapp 13%, also eine Number Needed to Treat von 8. Und das ist natürlich eine Number Needed to Treat von 8, ist natürlich klinisch relevant. Und die Kaplan-Meier-Kurven, die haben sich recht rasch nach Beginn, also nach Randomisierung schon getrennt. Wenn wir uns die Subgruppen anschauen, gibt es zwei sehr spannende Subgruppen, über die es sich lohnt, nochmal nachzudenken. Das eine ist, in der Studie zeigte sich, dass bei den Männern eine Risikoreduktion von 34% aufzeigte. Also Impella konnte die Wahrscheinlichkeit, dass der Tod eintritt, um 34% reduzieren, während das Risiko bei Frauen um 1% erhöht wurde. Ja, das ist die eine Subgruppe, und dafür war ich jetzt nicht gepowert, aber interessant darüber nochmal weiter nachzudenken, auch wenn wir so über Device-Größe und Gefäßzugänge und so weiter nachdenken. Und die andere Subgruppe, die ich da sehr spannend finde, ist natürlich, dass in der Gruppe der Patientinnen und Patienten mit einem durchschnittlichen, Mean Arterial Pressure von kleiner 63 mm Hg uns anschauen, dann zeigt sich eine Risikoreduktion um 39% in der Impella-Gruppe versus 12% in denen, wo der Mean Pressure über 63 war. Ja, also Überlebensvorteil in der Gruppe, die einen niedrigeren Druck hier aufzeigte. Relevant ist bei dieser Studie nicht nur, dass wir auf die Effects schauen, sondern wir gucken uns auch die Side Effects, also die Harm Rate an. Und da zeigt sich, dass es gab einen kombinierten Safety Endpoint von Komplikationen. Und natürlich haben die Patientinnen und Patienten mit Impella häufiger Komplikationen davongetragen, aber relevant häufiger Komplikationen. Also 24% der Patienten mit Impella haben hier Komplikationen aufgezeigt, versus 6% im Standard Care Arm. Und hier ist die Number Needed to Harm bei 6. Ja, und das ist sozusagen der Komplex, wo ich sage, ich bin extrem zurückhaltend, sorgt diese Studie dafür, dass wir unsere klinische Praxis ändern sollten. Ich bin mir nicht so sicher, denn wir sehen zwar einen Vorteil, einen Effekt, wo das Konfidenzintervall an die 1 heranreicht von einem P-Value von 0,04, wo ich sage, ob das sozusagen, wie stabil dieses Ergebnis aufgebaut ist, da bin ich mir nicht so sicher. Das ist eher ein wackeliges Ergebnis und es ist eine bedeutsame Komplikationsrate im Vergleich. Also ob das dafür sorgt, dass dieses Harm-Ergebnis diesen vermeintlichen Nutzen gerechtfertigt, da bin ich zurückhaltend. Ich gehöre ohnehin zu der konservativeren Kohorte, das heißt irgendwie, ob das klinische Praxis ändert, das wird vermutlich noch anderer Studien in diesem Kontext bedürfen, aber grundsätzlich muss man sagen, gut gemachte Studie. Ich finde ja dafür, dass immer alle sagen, im Intensivkontext kann man so schlecht Studien aufsetzen. Da haben die Kolleginnen und Kollegen in Leipzig im Holger Thiele herum natürlich aufgezeigt schon immer, dass das irgendwie sehr gut funktionieren kann und diese Kollegin hier mit der Data-Shock-Studie haben das auch nochmal, auch mit großer deutscher Beteiligung, wie gesagt, hier aufgezeigt, dass das ja auch gut klappt. Gratulation an die Kolleginnen und Kollegen, dass sie es in dem infrastrukturell gut umgesetzt haben. Was das klinisch bedeutet, da bin ich doch gespalten.
Super, danke dir. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, du glaubst eigentlich an sehr wenige Studien, oder? Was muss man da machen, damit du dran glaubst? 360 Patienten ist jetzt nicht so der Hammer, das stimmt. Die Ergebnisse, sagst du, die sind mit 0,04 auch nicht so bahnbrechend überzeugend. Okay, was mich so ein bisschen umtreibt, ist die Zahl der Renal Replacement Therapies, weil die war ja, das Risiko für eine Dialyse quasi, war ja doppelt so hoch in der Impella-Gruppe im Vergleich zu der Standard-of-Care-Gruppe.
Ja, also das Argument, was natürlich die Verteidiger der Impella natürlich dann irgendwie einmal anbringen, ist ja, dass das Competitive Risk ist. Ja, also jemand kann natürlich nur dann eine Renal Replacement, eine Therapy, also eine Dialyse bekommen, wenn er überlebt. Ja, und wenn er halt irgendwie früher stirbt, dann ist ja natürlich die Rate halt geringer. Das ist so ein bisschen das Argument, was ja viele heranbringen. Klar, das ist natürlich irgendwie eine Frage, die sich hier irgendwie stellt.
Also, aber könnte das vielleicht auch, sagen wir mal, mit der, so wie die Impella, also es ist dunkel, ne? Zu meiner ist es wirklich lange her. Ich vermittle die Impella irgendwie auch von der Intensivzeit, Javid, ich schließe mich dir an. Ich war jetzt auch damals nicht so überzeugt und ich frage mich, ob sie tatsächlich von der Implantation dann irgendwie irgendwas mit der renalen Perfusion dann vielleicht auch und deswegen Nierenersatzverfahren, haben die das diskutiert?
Also ich glaube nicht, dass es aufgrund des Zugangsweges oder so ist, aber wenn man sich anschaut, wie die Vasopressortherapie war zwischen den beiden Gruppen, hat die Impella-Gruppe nicht weniger relevante, weniger Vasopressoren genutzt. Ja, deswegen zur Dosierung steht da sagen nicht reported, aber dass die Anzahl der Nutzen von Vasopressoren ist halt nicht geringer und das heißt, da ist das irgendwie Play of Chance, was ich da irgendwie drin sehe, plus Competitive Risk, dass halt die Patienten offensichtlich ein bisschen besser überleben. Aber das hätte ich auch ein bisschen erwartet, dass das der Fall ist, dass die Patienten mit der Impeller weniger Vasopressoren nutzen. Ein Punkt, auf den die Kollegen natürlich geschaut haben, was immer möglich war, war eine ECMO und die Therapie, um eine ECMO zu erweitern. Und die ECMO-Rate war in der Impeller-Gruppe niedriger, ja, so als in der Nicht-Impeller-Gruppe. Eine Impeller im Verlauf einzubauen, wurde als Crossover sozusagen gewertet vom Protokoll, ist auch nur bei 2% der Nicht-Impeller-Gruppen sozusagen aufgetreten, also bei 3 Patienten an der Stelle. Das heißt, da waren sie recht sauber, Crossover in dem Sinne gab es nicht. Wir sehen weniger ECMO und wir sehen ähnlichen Nutzen, fast ja so, was die Vasopressoren angeht. Das heißt, das ja, wundert mich, erklärt mir aber so ein bisschen diesen Nierenendpunkt. Ja. Mhm.
Wobei, wenn ich mir die Daten zu den Todesfällen angucke, 59% versus 46%, also ich erinnere mich dunkel an so 50%ige Sterblichkeit schon von vor 20 Jahren. Oder hat sich da irgendwas getan?
Ja, also jetzt wird der Ketzer unter mir sagen, wenn man halt nämlich keine Studien macht, sondern einfach wild aus der Hüfte irgendwelche Geräte einbaut, dann gewinnen wir auch irgendwie keine Erkenntnisgewinne und keine Vorteile. Ja? Hm.
Na gut. Ich denke, wir machen einfach mal weiter. Und da hat Xenia was vorbereitet zum LP klein a.
Ja, im Oktober 2023 im JAMA publizierte aus meiner Sicht sehr spannende Studie. Da ging es tatsächlich um den Vergleich der Konkordanz von dem erhöhten Lipoprotein klein a bei Verwandten der Indexpatienten mit bekannten erhöhten Lipoprotein klein a. Nun klar, wir hatten es ja schon in dem vorherigen Podcast. Wir wissen, dass es ein vererbbarer und potenziell kausaler Risikofaktor ist für atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankung. Wir wissen auch, dass die Konsensuserklärung der Europäischen Atherosklerose-Gesellschaft und auch der American Heart Association ein Screening von Verwandten, von Personen mit erhöhten LPA-Konzentrationen empfehlen. Was wir aber nicht wissen, ist das denn wirklich etwas, was wir einfach sozusagen in die Breite streuen? Oder lohnt sich das tatsächlich? Oder worauf basiert dann letzten Endes? Oder lohnt sich die Zahl der Verwandten, die wir dann analysieren, und das dann auch, um das zu quantifizieren? Was man sozusagen hier gemacht hat, man hat natürlich worauf wieder zurückgegriffen, klar, auf die UK Biobank, ist ja jetzt auch keine Überraschung. Und man hat tatsächlich die Patienten genommen, von denen man natürlich, also die Indexpatienten, die mit erhöhten LPA-Konzentrationen über 125 Nanomol pro Liter oder übersetzt über 50 Milligramm pro Deziliter. Und dann hat man bei den Verwandten ersten und zweiten Grades von diesen Personen geschaut im Vergleich zu nicht verwandten Teilnehmern. In dieser Querschnittsanalyse hatten wir sozusagen die Verwandten ersten Grades 19.899 und zweiten Grades 9.700 mit gemessenen LPA-Konzentrationen. Und bei den nicht verwandten Personen waren es 184.700. Und somit haben wir das Ganze verglichen. Studie, wie Sie ja alle wissen, UK Biobank, März 2006 bis August 2010. Und die Analyse lief jetzt aber natürlich vor kurzem, Dezember 2021 bis August 2023. Nun gut, insgesamt wurden 52.418 Teilnehmer in die Analyse einbezogen. Zwar wurden ausgeschlossen Zwillinge, wo man wusste, dass die sozusagen monogenetisch mit dem Indexpatienten verwandt waren, logischerweise zum Beispiel. Und man hat natürlich die Verwandten genommen, von denen man auch LPA-Werte bestimmt hat. Klar. Mittleres Alter 57,3 Jahre. Toller Frauenanteil 56,9%. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und was haben wir gesehen? Bei insgesamt 1607 von 3420 Patienten, also 47%, knapp die Hälfte der Verwandten ersten Grades und 514 von 1614, also sprich ein Drittel, also 31,8% der Verwandten zweiten Grades von diesen Indexpatienten hatten erhöhtes Lipoprotein klein a. Wenn wir das jetzt vergleichen mit den Teilnehmern, die nicht verwandt waren, dann waren es 4974 von 30.258, also sprich 16,4%. Das ist das, was wir auch sozusagen wissen. Das ist die Prozentsatz der Patienten mit dem erhöhten LPA, was wir auch auf die Normalbevölkerung sozusagen übertragen können. Und das war auch in dieser Studie der Fall. Was hat man festgestellt, dass letzten Endes die Konkordanz bei hohen LPA-Werten war im Allgemeinen in allen Untergruppen gleich, sowohl bei Personen mit früheren kardiovaskulären Erkrankungen, postmenopausalen Frauen und Statinanwendern. Die Odds-Ratio für Verwandte mit hohem LPA, deren Indexverwandte hohe LPA-Werte ja hatten, betrug 7 für die Verwandten ersten Grades, 3 für Verwandte zweiten Grades. Und jetzt haltet euch fest, Number needed to screen für Verwandte ersten Grades liegt bei 2,1, für Verwandte zweiten Grades 3,1. Und für die Patienten, die sozusagen nicht verwandt sind, also das ist alle, die jetzt hier uns zuhören, bei 6,2. Ist doch toll. Also was kann man da festhalten? Dass diese Ergebnisse dieser Querschnittsanalyse darauf hindeuten, dass ein Kaskadenscreening vor allem bei Verwandten ersten Grades von Personen, die sie identifizieren mit erhöhtem LPA-Wert, bei über 40% liegt. Und dass diese Ergebnisse tatsächlich die jüngsten Empfehlungen sowohl von der Europäischen Atherosklerose-Gesellschaft als auch von der American Heart Association bei den Verwandten nach LPA-Konzentration zu gucken, um dann letzten Endes auch das Risiko dieser Patienten zu identifizieren.
Vielen Dank. Aber sag mal, was ich mir bei dieser Studie gedacht habe. Also 47% der erstgradig Verwandten tragen sozusagen dieses Gen für ein erhöhtes LPA auch in sich. Was ich mich jetzt gefragt habe, LP klein a ist ja auf dem langen Arm von Chromosom 6 und wird autosomal dominant vererbt, wie ich jetzt zufällig mal nachgelesen habe. Da habe ich mir gedacht, da hast du doch in der Biologie im ersten Semester gehört, dass da eine 50-prozentige Chance ist, dass das dann ein erstgradig Verwandter auch hat. Und beim zweitgradig Verwandten wären es dann 25%. Gut, in der Studie sind es jetzt 32%. Aber hätte man die Studie machen müssen oder haben die Editoren von JAMA Cardiology das einfach nicht mal nachgerechnet, weil sie nicht mehr daran gedacht haben?
Stefan Dorster, das ist eine hervorragende Frage. Der springende Punkt ist der, wenn ich das an einem Beispiel machen darf. Natürlich hast du vollkommen recht, autosomal dominant, ja. Aber wir haben auch Patienten, die letzten Endes, was die LPA-Expression anbetrifft, in einer kleineren genetischen Veranlagung assoziiert sind. Jetzt haben wir mal ein Beispiel. Unser Patient hat ja zum Beispiel zwei Eltern. Der eine Eltern trägt ein Gen, was eine kleinere LPA-Expression macht. Also da reden wir immer so zwischen 20 und 30 Milligramm pro Deziliter. Und der andere Elternteil tatsächlich in einer höheren Expression vom LPA. Wenn das Kind dann das Glück hat, kriegt das nur vom Papa vererbt. Wenn es Pech hat, kriegt das sozusagen von Mama und Papa vererbt. Und das ist der Grund, warum dann das Kind sozusagen die beiden Gene, und so wie du auch gesagt hast, so 50% weiter, und dann natürlich ein deutlich höheres LPA im Vergleich zu seinen beiden Eltern zeigen würde. Das ist der springende Punkt. Und das ist auch tatsächlich die Empfehlung, warum jeder einmal im Leben, weil du auch nicht weißt, wie sozusagen die Trägerschaft auch in den vorherigen Generationen, die durchaus zum Beispiel, wie gesagt, in einer kleineren Ausprägung vererbt worden ist, aber dann die Kombination aus zum Beispiel zwei kleinen, wiederum eine größere Konzentration sowie als Homozygot zu betrachten und dann damit eben entsprechend ein Risiko vergesellschaftet ist.
Okay, was denkt ihr über die Studie? Reißt euch das jetzt vom Hocker?
Ja, die Frage ist natürlich, wenn wir ohnehin alle Menschen einmal auf Lipoprotein kleinen A messen sollen, ob ich mich mit so einem Kaskadenscreening beschäftigen muss. Aber vielleicht kommt für den Fall auch in Frage, wenn Angehörige von deutlich erhöhten Lipoprotein A-Werten dann auch für die Kinder fragen und die entsprechend jung noch sind und man sich da manchmal auch schwer tut, bei Kindern nachzumessen. Vielleicht kommt in dem Fall dann so ein Kaskadenscreening in Frage.
Also wenn ich ehrlich sein darf, ich glaube nicht, dass wir ein Kaskadenscreening brauchen, das, was die Autoren empfehlen. Also für mich ist ganz klar, jeder einmal im Leben, weil man das ja nicht an dem kardiovaskulären Risiko ausmachen kann, das, was ich ja gerade beschrieben habe. Die Eltern so ein 20 bis 30 Milligramm pro Deziliter LPA, rauchen nicht, haben einen gesunden Lebensstil, normales LDL, da passiert gar nichts, sondern hat man eben eine Familie ohne positive Familienamnese für Herz-Kreislauf-Erkrankung. Was man aber mit dieser Querschnittsstudie aus meiner Sicht hervorragend gezeigt hat, tatsächlich Number needed to screen. Also ich meine, wir reden von 2 bzw. 3, also ich meine bei aller Liebe, jetzt bei Betroffenen. Spätestens da sollten wir es einfach tun und die Verwandten ersten und zweiten Grades screenen. Das ist letzten Endes das, was man hier in dem Setting zeigen wollte.
Eine praktische Frage, gibt es für dich denn, wenn du jetzt einen Zufallstreffer hast, eines erhöhten Lipoprotein A, einen Grenzwert, ab dem du ganz explizit ein Screening bei den Angehörigen empfiehlst?
Nein. Ich empfehle allen grundsätzlich, dass sie sich LPA abnehmen lassen, ob ich Patienten vor mir sitzen habe, die, bei denen ich erhöhtes LPA identifiziere oder nicht. Und wenn die einen LPA-Spiegel haben, lass es, sagen wir mal, 15 Milligramm pro Deziliter sein, empfehle ich trotzdem, dass sie auch die Familie durchscreenen.
Jetzt muss ich aber mal fragen, mit welcher Konsequenz? Weil letztendlich kannst du ja eigentlich nur dann die Patienten öfter zur Untersuchung einbestellen. Das ist eigentlich immer die gleiche Frage, ne?
Nein.
Stefan, du weißt ja, was an dieser Stelle kommt.
Ja,
man muss diese Komorbiditäten noch besser einstellen. Ne? Vielen Dank.
Javid hat zugehört. Javid, glaubst mir, ich habe wirklich überlegt, ob ich diese Arbeit einleite, indem ich betone, dass du ja in dem letzten Podcast, wo wir es über Lipoprotein klein a hatten, ja gelernt hast, dass wir das selbstverständlich messen, weil wir ja dann die klassischen kardiovaskulären Risikofaktoren identifizieren und einstellen können.
Ich habe das natürlich nie gesagt, aber ich finde es natürlich völligen Quatsch. Ja?
Immer noch.
Also vielen Dank, Sie haben ein hohes Risiko, also behandeln Sie das, was Sie behandeln können. Okay, hätte ich auch so gemacht. Ja?
Nee, du würdest, nein, Javid, ich mach dir, darf ich wirklich jetzt noch schnell ein Beispiel? Wenn du jetzt einen Patienten vor dir hast, der hat einen LDL, doch bitte komm, ein LDL von 100 Milligramm pro Deziliter, erzählt dir glücklicherweise hoffentlich positive Familienanamnese. Blutdruck ist in Ordnung, sportlich, kein metabolisches Syndrom. Und den würdest du, wenn er so vor dir sitzt, nicht behandeln, oder?
Mhm.
So. Und jetzt hat er aber zum Beispiel ein Lipoprotein klein a von 200 Milligramm pro Deziliter. Sky high.
Mhm.
Den würdest du dann behandeln.
Hm.
Das ist die Konsequenz.
Okay,
ich bin restlos überzeugt. Habt ihr denn alle euer LP klein a schon mal messen lassen? Ich habe das schon gemacht.
Ja.
Ich nicht.
David, ich hast du es gemacht?
Ich natürlich nicht, aber ich habe noch nie ein gutes gemacht, aus Angst vor Enttäuschung.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Damit kommen wir jetzt zum Ende. Wir haben zwei Studien gehört. Die Danger-Shock-Studie, da wurde die Überlegenheit der Impeller beim kardiogenen Schock nach STEMI gezeigt im Vergleich zum Standard of Care. Und Javid war noch nicht komplett überzeugt, weil bei der Studie 360 Patienten und das Konfidenzintervall war relativ nah am Punkt der Neutralität. Das heißt, wahrscheinlich werden wir da weitere Studien brauchen. Und wir haben neue Daten gehört zum Thema LP klein a und dass ein Familienscreening bei erhöhtem Wert natürlich jederzeit lohnt. Das sollten wir nicht vergessen. Entsprechend freue ich mich, wenn Sie wieder einschalten zur nächsten 43. Folge, die dann am 12. Juni auf die Kanäle geht. Vielen Dank.
Das war Cardio Quartett, ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.